Bitte schlag mit mir gemeinsam das Buch der Offenbarung auf. Heute wollen wir mit Gottes Hilfe das erste Kapitel abschließen, Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 17 bis 20. Offenbarung 1, Verse 17 bis 20. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun das, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Amen. Soweit das Wort Gottes, das wir heute betrachten wollen. Wir haben in den letzten Wochen eine Einführung in die Offenbarung bekommen. Und wir haben eindeutig gesehen, so wie es der Titel der Offenbarung auch sagt, dass es hier um Jesus Christus geht, den lebendigen Sohn Gottes, der sich uns offenbart hat, indem er Fleisch wurde, indem er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und am dritten Tag aus den Toten auferstanden ist und sich zu Rechten gesetzt hat zu seinem Vater im Himmel. Und dass die Offenbarung eine Offenbarung seiner Person und seiner Herrlichkeit ist und dass die Offenbarung eine Offenbarung seines Königreichs ist, welches er aufrichten wird am Ende der Zeit. Und wir, die wir erlöst wurden durch sein Blut, sind Teilhaber dieses Reiches. Er hat uns zu Priestern und Königen seines Vaters Gottes gemacht durch sein Blut. Und das haben wir bereits in dem ersten Kapitel der Offenbarung gesehen. Und in den letzten zwei Wochen haben wir gesehen, unter welchen Umständen Johannes die Offenbarung empfangen hat, als er auf der Insel Patmos als Verbannter war, unter der Aufsicht römischer Soldaten als Gefangener, hat Christus zu ihm gesprochen. Er hatte eine Vision von Christus und er sah ihn, Jesus, den Sohn des Menschen, inmitten seiner Gemeinde wandeln. Und wir haben letzte Woche gesehen, was Christus jetzt gegenwärtig in seiner Gemeinde tut, dass er sie vermittelt mit Gott, dem Vater, dass er sie reinigt, dass er sie bewahrt, dass er über sie herrscht, dass er die Feinde der Gemeinde richten wird und dass die Herrlichkeit Christi durch die Gemeinde in die Welt hinaus leuchtet. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo Johannes erklärt und beschreibt, was passiert ist, als er diesen Menschensohn gesehen hat. Und es ist furchteinflößend, was passiert ist. Aber zugleich unendlich trostvoll. Denn Christus offenbart sich hier, Johannes und auch dir und mir, seine Gemeinde, als der, der ewig lebt, als der Lebendige, der, der tot war, aber auferstanden ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und ich habe den Titel dieser Bibelstunde überschrieben mit den Worten: Jesus ist Herrscher über Leben und Tod. Jesus ist Herrscher über Leben und Tod. Wisst ihr, das Zentrum des christlichen Glaubens ist die Auferstehung von Jesus Christus. Ja, durch seine Kreuzigung, durch seinen Tod am Kreuz hat er die Sünde seines Volkes, die Sünde jedem Menschen, der an ihn glauben wird, vergeben und gesühnt. Aber erst durch die Auferstehung wurde dieses Sühneopfer wirksam. Denn durch die Auferstehung von Jesus Christus bestätigte der Vater, dass das das makellose Lamm Gottes war, dass Jesus Christus ohne Sünde war und der Tod ihn deshalb nicht halten konnte. Und deswegen ist er aus den Toten auferstanden. Und das ist die Hoffnung, die wir als gläubige Christen haben. Und wisst ihr, was das Paradoxe ist? Dass die liberale Theologie, Menschen, die sich Theologen nennen, Menschen, die sagen, sie legen die Schrift aus. Die liberale Theologie seit über 100 Jahren leugnen genau das Zentrum unseres Glaubens. Sie leugnen die Auferstehung von Jesus Christus. Wenn Jesus Christus nicht aus den Toten auferstanden wäre, dann hätten wir keinen Glauben, dann hätten wir keine Hoffnung, dann hätten wir keine Auferstehung, wir hätten keine Vergebung unserer Sünden. Aber weil wir wissen, geschichtlich, aber vor allen Dingen durch den Glauben, welcher der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, weil wir wissen, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, haben wir eine lebendige Hoffnung. Wir sind uns dessen gewiss, dass unsere Sünden vergeben sind und dass wir einst mit Christus gemeinsam auferstehen werden, beziehungsweise dass unsere Leiber verwandelt werden, wenn wir noch leben, wenn er wiederkommt. Deswegen sagt Paulus auch in 1. Korinther 15, die Verse 19 bis 20, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Weil Jesus lebt, haben du und ich Hoffnung. Und wisst ihr, Johannes, der Apostel Johannes, er war Augenzeuge, wie Jesus Christus, sein Herr, an dessen Brust er gelegen ist, voller Schmerzen und voller Qualen am Kreuz gestorben ist. Er hat es mit seinen eigenen Augen gesehen. Die letzten Worte, eine der letzten Worte, die Jesus ausgesprochen hat, war an ihn persönlich gerichtet. Siehe deine Mutter, siehe deinen Sohn. Johannes, der Apostel, war Augenzeuge von dem auferstandenen Jesus Christus. Er hat sich seinen Jüngern des Öfteren offenbart nach seiner Auferstehung. Und jetzt in dem Text, den wir gelesen haben, bekommt Johannes dieses große Privileg, Augenzeuge des auferstandenen und verherrlichten Christus zu sein. Er sieht den Jesus, den er lebendig nach der Kreuzigung auf der Erde gesehen hat, aber nun verherrlicht im Himmel mit Macht und Herrlichkeit und Majestät stehen. Und diese Erscheinung weckt einige Regungen in Johannes. Und drei von diesen Regungen wollen wir gemeinsam anschauen. Drei Reaktionen, die in Johannes hervorkommen, als er diesen auferstandenen Jesus sieht. Erstens, Furcht. Furcht überfällt ihn. Er fällt zu Boden. Die zweite Reaktion, die Johannes erfährt, ist Sicherheit. Jesus kommt zu ihm und berührt ihn und spricht ihm Worte des Trostes zu. Und die dritte Reaktion, die wir hier sehen, ist ein Auftrag. Jesus gibt Johannes den Auftrag zu schreiben. Und diese drei Reaktionen wollen wir jetzt gemeinsam untersuchen, damit auch wir mehr und mehr lernen als Gemeinde Jesu Christi, wer Jesus ist und dass er wirklich zu fürchten ist. Aber zur gleichen Zeit, je mehr wir lernen, ihn zu fürchten, umso mehr erfahren wir seinen Trost und Sicherheit. Und umso mehr werden wir den Auftrag ausführen, den er uns gegeben hat, dir persönlich, aber auch uns als Gemeinde, nämlich sein Evangelium zu verbreiten. Lass uns gemeinsam die erste Reaktion anschauen, die Johannes hier empfunden hat. Die furchteinflößende Erscheinung Jesu. Die furchteinflößende Erscheinung Jesu. Nachdem er diese Vision hatte von Jesus, heißt es in Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Als ich ihn sah, wie er dort steht, mit seinem langen Gewand und mit seinem goldenen Gürtel um die Brust. Als ich ihn dort stehen sehe, mit seinen weißen Haaren und mit seinen feuerfunkelnden Augen. Als ich ihn dort stehen sehe, wie ein zweischneidiges Schwert aus seinem Mund kommt. Wie er in seiner rechten Hand die sieben Sterne, die sieben Engel der sieben Gemeinden hält. Und wie sein Haupt leuchtet in der Kraft der Sonne. Als ich ihn sehe, fiel ich nieder zu Boden, als wäre ich tot. Das war die Reaktion von Johannes. Wie tot beschreibt in gewisser Weise einen leblosen Körper. Einen leblosen Körper. Jegliche Kraft, die ihm half zu stehen, wich aus seinen Beinen, er fiel nieder wie tot. Jegliche Kraft, die ihm half zu denken und zu reden und zu handeln, wich von ihm bei der Erscheinung dieses herrlichen und auferstandenen Herrn und er fiel zu Boden, war wie tot. Wie ein lebloser Körper fiel er zu Boden, sank nieder. Er konnte nicht mehr stehen. Was war es? Was war es, dass Johannes in so einen Zustand gebracht hat? Wisst ihr, wenn wir diese Vision, die Johannes hier hatte, versuchen würden, mit einer Computeranimation hier an die Leinwand zu projizieren. Wir würden es schaffen, mit der Technik, mit den Mitteln, die wir heute haben, wir würden es schaffen, diesen Menschen, den Johannes hier sieht, an die Leinwand zu projizieren. Genau so, mit einem langen Gewand, mit einem goldenen Gürtel, mit feuerfunkelnden Augen, mit weißen Haaren, mit 7 Sternen in seiner Hand. Wir würden es schaffen und wir würden es sehen. Und es würde uns vielleicht sogar beeindrucken, nicht wahr? Aber würde es genau dieselbe Reaktion in dir und in mir hervorrufen, wie es in Johannes war? Nein, es wäre einfach nur ein Bild, das wir sehen würden. Das, was Johannes zu Boden fallen ließ, war die Gegenwart eines heiligen Gottes. Es war die Gegenwart des Auferstandenen. Es war die Gegenwart dessen, der ewig war und ewig sein wird. Es war die Gegenwart von einem reinen und makellosen. Und Johannes konnte die Gegenwart dieses Heiligen nicht ertragen und er fiel nieder wie tot. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Und wir sehen in der gesamten Bibel, sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, dass Männer Gottes, aber auch Frauen immer wieder eine Erscheinung von Gott hatten, von Christus, und ähnliche Reaktionen hatten wie Johannes hier. Nachdem Daniel im Buch Daniel eine Vision von dem Menschensohn hatte, lesen wir in Daniel Kapitel 10, die Verse 8 und 9, und es blieb keine Kraft in mir, und ich sank betäubt auf mein Angesicht, mit meinem Angesicht zur Erde. Ähnliche Worte. Die Kraft wich aus seinen Knochen und er sank wie betäubt zu Boden. Er konnte nicht mehr. Als Jesaja Gott im Tempel sitzen sah, welche Reaktion hat Jesaja gehabt? Jesaja Kapitel 6, Vers 5, und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Auch von Hesekiel lesen wir immer wieder, dass er des Öfteren Visionen von Gott hatte. Und auch von ihm lesen wir immer wieder, dass er auf sein Angesicht fiel. Er fiel nieder auf sein Angesicht. Was war mit Paulus, Saulus, auf dem Weg nach Damaskus, als Jesus ihm begegnete und ein helles Licht vom Himmel herunterstrahlte? Er fiel nieder auf sein Angesicht. Die Gegenwart des heiligen Gottes ist für uns sterbliche und sündige Menschen unerträglich. Und es ist eine Gnade, dass all diese Personen nicht gestorben sind, als sie Gott gesehen haben. Gott war gnädig mit ihnen. Und ich möchte mit euch eine Stelle vorlesen, anschauen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 5, Vers 8, wo Petrus eine ähnliche Begebenheit hatte, aber mit dem lebendigen Jesus, als er noch auf dieser Erde wandelte. Lukas Kapitel 5, dort fordert Jesus Petrus auf, auf dem See die Netze auszuwerfen, um Fische zu fangen. Und Petrus sagt, aber Herr, wir haben die ganze Nacht hindurch gefischt und wir haben keinen Fisch gefangen. Aber auf dein Wort hin werde ich es tun. Und was passierte? Sie haben so viele Fische gefangen, dass als sie die Fische in das Boot hieften, zwei Boote anfingen zu sinken. Und als Petrus das gesehen hat, lesen wir in Lukas Kapitel 5, Vers 8. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Petrus war nicht beeindruckt von dem, was passiert ist, von dem Fang der Fische. Petrus hat gemerkt und erkannt, dass er in diesem Augenblick in der Gegenwart des heiligen Gottes stand. Und er hat gesagt, geh weg von mir. Wie kannst du, der du rein und makellos bist, in der Gegenwart von mir, der ich ein Sünder bin, stehen? Alle diese Berichte haben etwas gemeinsam, nicht wahr? Alle diese Personen fallen nieder vor Jesus. Und es zeigt uns, dass der Mensch, ein sündiger Mensch, nicht in der Gegenwart eines heiligen Gottes stehen kann. Er kann die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Wisst ihr, wenn wir Menschen schon von irdischen Mächten, wie zum Beispiel die Strahlen der Sonne, die können uns blind machen. Oder ein Stromschlag, der kann uns umbringen. Wenn schon irdische Mächte so eine Gewalt über uns Menschen ausüben kann, wie viel mehr der Lichtglanz eines heiligen und sündlosen Gottes. Wenn wir morgens aufstehen, in besonderer Weise im Winter, dann wenn wir das Licht anmachen, dann brauchen wir erstmal eine Weile lang, bis wir die Augen wieder aufmachen können. Nicht wahr? Die Augen müssen sich erstmal an das Licht einer Glühbirne gewöhnen. Unsere sündigen Leiber vermögen es nicht, in der Gegenwart dieses Lichtes Gottes zu sein. Wir würden vergehen wie Asche. Das ist, was uns diese Vision hier zeigt. Johannes kann nicht bestehen vor einem heiligen Gott. Und das müssen wir begreifen, liebe Geschwister. Jesus Christus ist nicht nur ein kleines Baby, das auf die Welt gekommen ist und dann als Mensch gelebt hat und gestorben ist und auch verstanden ist und zu Rechten des Vaters sich gesetzt hat. Jesus Christus ist Gott und er ist heilig und rein. Aber dieses Niederfallen vor seinen Füßen beschreibt nicht nur seine Unfähigkeit vor Gott zu bestehen, sondern auch ein zweites, nämlich es ist in gewisser Weise eine Haltung der Anbetung. So wie Petrus vor Jesus niedergefallen ist, es war ein Zeichen der Anbetung. Und in der Offenbarung finden wir immer wieder, wie Menschen vor Gott und vor dem Lamm niederfallen. Lasst uns eine Stelle lesen aus Offenbarung Kapitel 5, nachdem das Lamm das Buch mit den sieben Siegeln genommen hat und es geöffnet hat, lesen wir in Offenbarung Kapitel 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen, das sind Engelwesen, und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Sie fielen nieder, genauso wie Johannes niederfiel, fallen Engelwesen. Und die 24 Ältesten in der Gegenwart des Lammes nieder, um ihm den Lob und den Preis und die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Wir werden im Himmel nicht stehen und singen. Wir werden auf unserem Angesicht liegen und das Lamm anbeten. Nebenbei bemerkt, und deswegen ist es umso würdiger, wenn wir am Sonntag während den Liedern aufstehen, um zu singen. Denn er ist es wert. Er ist es wert. Er ist heilig. Und ihm alleine gebührt die Ehre. Und ihn alleine wollen wir anbeten. Mit unserem ganzen Herzen und auch mit unserer Körperhaltung. Philipper Kapitel 2, Vers 10. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Jeder Mensch, jedes Geschöpf, jedes Engelwesen, jeder Dämon, alle werden sich vor ihm beugen und bekennen, dass er Herr ist. Und so sehen wir hier bei Johannes beides. Erstens eine furchteinflößende Reaktion. Er hat keine Kraft mehr zu bestehen, aber gleichzeitig auch eine anbetende Haltung gegenüber dem Lamm, das sein Leben für ihn geopfert hat. Und genau das ist, liebe Geschwister, die Reaktion, auch die wir mehr und mehr kultivieren sollten in unserem eigenen Leben. Eine Ehrfurcht und eine heilige Scheu vor Gott zu haben, aber gleichzeitig uns mit Freimut und mit Freude ihm zu nahen und ihn anzubeten, denn er hat uns erlöst. Er hat uns von Furcht befreit, deswegen können wir uns ihm nahen. Und das sollten wir mehr und mehr verstehen und sehen. Furcht und Schrecken, Anbetung und Freude, das sollte das Leben eines Christen kennzeichnen. Nur nachdem Johannes aufgrund dieser Erscheinung von Jesus voller Furcht zu Boden sank, kam dieser furchteinflößende Jesus, dieser Jesus, der diese Reaktion in ihm hervorgerufen hat, persönlich zu Johannes und nahm ihm diese Furcht gleich wieder und tröstete ihm und schenkte ihm Geborgenheit. Das ist die zweite Reaktion. Der unbeschreibliche Trost Jesu. der unbeschreibliche Trost Jesu. Wir lesen Vers 17b. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier tröstet Jesus Johannes. Er kommt auf ihn zu, berührt ihn und spricht ihm Trost zu. Und genau das ist es doch auch in gewisser Weise versinnbildlicht, was wir als Erlöste erfahren haben. Als wir im Lichte der Heiligkeit Gottes unsere Sünde erkannt haben und mit Jesaja ausgerufen haben, wehe mir, denn ich vergehe, oder wie Petrus, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Als wir das erkannt haben, kam Jesus zu uns und berührte uns und identifizierte sich mit uns und sprach: Fürchte dich nicht. Das haben wir erfahren, als uns die Sündenlast genommen wurde. Als wir gleichsam erkannt haben, wir können nicht bestehen, kam er, nahm uns die Schuld und tröstete uns und zeigte uns, wir können bestehen alleine in und durch ihn. Und das erfuhr Johannes hier in gewisser Weise. Das heißt, die Größe und Herrlichkeit von Jesus Christus versetzt uns einerseits in Furcht und Schrecken, aber die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus Christus nimmt uns gleichsam die Furcht vor Gottes Gericht und tröstet uns und schenkt uns Barmherzigkeit. Und hier erfährt Johannes auf drei verschiedene Weisen Trost von Jesus. Erstens durch eine Berührung. Jesus kommt und berührt ihn. Zweitens durch einen ermutigenden Zuspruch: Fürchte dich nicht. Und drittens durch seine eigene Person. Er offenbart sich ihm, indem er aufzeigt, einige Namen nennt, wer er ist. Und diesen Trost wollen wir jetzt gemeinsam anschauen. Jesus tröstet Johannes hier durch eine Berührung. Und er legte seine Rechte auf mich. Er legte seine Rechte auf mich. Geschwister, wir müssen beachten, dass hier der Menschensohn diese Reaktion in Johannes hervorgerufen hat. Johannes sieht laut Kapitel 1, Vers 13 den Menschensohn, den Gottmenschen Jesus Christus, der verherrlicht im Himmel steht. Und hier kommt nicht ein Geist, nicht irgendetwas und nicht irgendjemand zu Johannes und berührt ihn, sondern derjenige, an dessen Brust sich Johannes gelehnt hat, derjenige, mit dem er gemeinsam gegessen hat, dieser Jesus, verherrlicht und herrlich, kommt zu ihm und berührt ihn mit seiner Rechten. Und es ist in gewisser Weise ein Zeichen der Identifikation. Wenn man im Alten Testament Opfer gebracht hat, dann hat man seine Hände auf den Kopf von dem Tier gelegt, um sich zu identifizieren, und die Sünden wurden auf das Tier gelegt. Und Jesus identifiziert sich hier. Er, der rein und heilig und makellos ist, identifiziert sich immer noch mit seinen Geschöpfen, weil er selbst Mensch wurde. Er identifiziert sich mit Johannes und tröstet ihn mit dieser Berührung. Er zeigt ihm Mitgefühl. Er zeigt ihm, dass er ihn versteht und dass er ihm die Furcht nehmen will. Verstehen wir, Jesus Christus ist nicht irgendwo weit weg von uns. Er ist unser Bruder, er ist uns gleich geworden und er ist es immer noch. Und er kommt hierher und berührt Johannes. Wenn wir einander trösten, Geschwister, meistens, wenn wir uns vertraut sind, wenn wir enge Freundschaften pflegen und wenn unser Gegenüber, wenn ihm etwas passiert ist und wir wollen ihn trösten. In der Regel nehmen wir unsere Geschwister in die Hand, in den Arm, nicht wahr? Wir berühren sie, wir umarmen sie, vielleicht legen wir einfach nur unsere Hand auf die Schulter, aber wir zeigen durch diese Geste unser Mitgefühl. Wir wollen Anteil haben an dem Leid und an der Not von unseren Geschwistern. Und das ist, was Jesus hier tut. Und er ist schon längst im Himmel, er ist nicht mehr hier auf dieser Erde. Und das ist das, was er jetzt auch mit dir und mit mir tut. Er identifiziert sich mit uns, er weiß, wie es uns geht, er ist unser hoher Priester. Es ist so bemerkenswert. Es würde reichen, wenn Jesus nur sprechen würde: Fürchte dich nicht. Und die Furcht würde weichen. Jesus will zeigen, dass er immer noch der Gott Mensch ist und dass er immer noch Mitgefühl mit dir und mit mir hat. Und als Jesus hier auf dieser Erde wandelte, dann war genau das immer wieder das, was so herausgestochen ist in seinem Leben, nicht wahr? Dass er die Leute berührt hat. Der, der rein ist, der, vor dem Petrus gesagt hat, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch, kam zu den Sündern und hat die Sünde berührt. Und er hat nicht nur Sünde berührt, sondern auch Aussätzige, welche geschrien haben, Aussatz, Aussatz, damit Leute in Weite und Ferne und gesehen haben, da ist ein Aussätziger, wir kommen ihm nicht zu nahe, nicht, dass er uns ansteckt. Diese Personen hat Jesus berührt. Als ein Aussätziger zu Jesus kam und ihn gebeten hat, heile mich bitte, lesen wir in Markus Kapitel 1, Vers 41. Und innerlich bewegt, streckte er seine Hand aus und rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, werde gereinigt. Jesus könnte zu ihm sagen, ich will, werde gereinigt, und der Aussätzige wäre gereinigt. Jesus berührt ihn. Jesus berührt ihn. Was haben wir für einen Erlöser? Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, erlöst worden zu sein. Doch weit mehr, er berührt mich, er identifiziert sich mit mir und er nennt mich seinen Bruder. Und das ist, was er hier mit Johannes tut. Innerlich bewegt. Er hat Mitgefühl mit uns. Und Johannes hatte, als er auf dieser Erde lebte, ein ähnliches Erlebnis wie hier. Als er Jesus sieht und zu Boden fällt und Jesus ihn berührt. Lass uns gemeinsam das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Matthäus Kapitel 17. Hier haben wir die Begebenheit der Verklärung, wo Jesus Christus verklärt wurde. In Markus Kapitel 17. Entschuldigung, Matthäus, danke, ja. Matthäus Kapitel 17. In den ersten zwei Versen lesen wir, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Wir erinnern uns, Offenbarung Kapitel 1. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und dann lesen wir ab Vers 5, während er noch redete mit Mose und Elia, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme erging aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Er rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Eine ähnliche Situation. Johannes sieht den verherrlichten Jesus. Die Stimme Gottes kommt vom Himmel und er fürchtet sich. Er fällt auf sein Angesicht nieder und Jesus kommt und berührt ihn und nimmt ihn die Furcht. Und so wie hier, auf dem Berg der Verklärung, so auch in der Offenbarung. Jesus nimmt die Furcht nicht nur, indem er Johannes berührt, sondern indem er auch ausspricht, fürchte dich nicht. Das ist die zweite Art, wie Jesus tröstet. Er tröstet durch einen Zuspruch. Wörtlich übersetzt heißt es hier, sei nicht mehr furchtsam. Es ist also in gewisser Weise ein autoritäres Wort, das Jesus hier ausspricht. Es ist keine Frage, es ist keine Option. Johannes, hör auf, dich zu fürchten. Das ist nicht, was Jesus hier tut. Er spricht hier autoritär, aber auch gleichzeitig tröstend und bergend, indem er sagt, sei nicht mehr furchtsam. Wahrscheinlich sogar mit der Art und Weise, mit der Stimme, wie Johannes ihn gehört hat, wie die einer Trompete oder wie das von einem Rauschen von vielen Wassern. So spricht Jesus zu ihm und sagt, fürchte dich nicht, sei nicht mehr furchtsam. Und die Furcht muss fliehen. Die Furcht flieht von Johannes. Und das ist das machtvolle Wort von Jesus, dass er auch heute noch dir und mir ausspricht. Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament finden wir immer wieder diesen diesen Zuspruch, oftmals von Gott selbst an sein Volk gerichtet, aber oftmals auch durch Knechte Gottes, wie zum Beispiel Mose, der im Auftrag Gottes zum Volk spricht und immer wieder sagte, fürchtet euch nicht, sei nicht furchtsam, sei stark und mutig. Das sind auffordernde Zusprüche, die in gewisser Weise die Furcht wegnehmen von den Leuten, denen Gott diesen Zuspruch macht. Und der Bibelkommentator Robert Thomas erklärt in seinem Kommentar, der Gedanke hinter diesem Wort ist, eine Person, die sich in einer schwierigen Situation befindet, ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu geben. Das ist der Gedanke hinter diesem Zuspruch, sei nicht mehr furchtsam. Jemand, der sich in einer ausweglosen und schwierigen Situation befindet, ihm soll das Gefühl vermittelt werden, in gewisser Weise von Geborgenheit und von Sicherheit. Und Johannes war in einer ausweglosen Situation. Johannes hat den gesehen, vor dessen Angesicht die Erde flieht. Doch Jesus nahm ihm diese Furcht zu sterben, indem er sprach, sei nicht mehr furchtsam. Also Jesus kommt mit einer sanften Berührung und mit einem mächtigen Wort und nimmt sozusagen die Angst von Johannes. Und indem Jesus hier zu Johannes sagt, sei nicht mehr furchtsam oder fürchte dich nicht, gehen wir stark davon aus, dass Johannes sich gefürchtet hat, nicht wahr? Hast du dich schon mal gefürchtet, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Zu Hause, in deinem Gebetskämmerlein? Wie kommen wir in seine Nähe? Hastig? Ohne viel nachzudenken? Ohne Ehrfurcht zu zeigen? Noch ein paar Dinge mit ihm klären und dann geht's ab, geht's auf die Arbeit, in die Schule, wohin auch immer. Oder sind wir uns dessen bewusst, wer Jesus ist? Und kommen mit Ehrfurcht in seine Nähe und erfahren in dieser heiligen Gegenwart seine Nähe und seine Geborgenheit und seine Sicherheit. Weil wir sehen, dass er sich mit uns eins gemacht hat, gleich gemacht hat, indem er Mensch wurde. Und dadurch nimmt er uns die Furcht. Und die dritte Weise, wie Jesus hier die Furcht von Johannes nimmt, ist, indem er sich ihm selbst offenbart. Jesus tröstet durch seine Person. Er sagt hier zunächst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Hier haben wir drei Titel, drei Bezeichnungen, die wir im Alten Testament immer für Gott haben, immer für Gott verwendet werden. Zunächst sagt Jesus hier, ich bin. Und das ist die Bezeichnung, wie sich Gott Mose durch den brennenden Dornenbusch offenbart hat. Ich bin, der ich bin. Der ewig Seiende, der in sich selbst Existierende. Und Jesus selbst im Johannesevangelium offenbart sich seinen Jüngern und auch der Volksmenge des Öfteren mit diesen Worten. Ich bin, der ich bin, als er im Garten Gethsemane war und gefangen genommen wurde. Und ihn die Soldaten fragten, bist du Jesus? Und er sagte, ich bin es, da wichen sie und fielen nieder, nicht wahr? Das ist die Selbstoffenbarung Gottes, der ewig seiende und in sich selbst existierende Gott. Das heißt, Jesus Christus zeigt hier Johannes erneut, so wie er es öfters mal auf der Erde getan hat, ich bin der ewige Bundesgott Israels. Aber er sagt auch, ich bin der Erste und der Letzte. Auch so wird Gott immer wieder im Alten Testament bezeichnet, beziehungsweise er bezeichnet sich selbst so. Lasst uns eine Stelle gemeinsam aufschlagen aus Jesaja Kapitel 44. Jesaja Kapitel 44 ab Vers 6. Im Kontext von diesem Kapitel klagt Gott das Volk Israel in gewisser Weise an, dass sie ihn vertauscht haben mit Götzenbildern, dass sie ihn nicht gesucht haben, dass sie ihm nicht geopfert haben. Er klagt sie in gewisser Weise an, aufgrund ihrer Abtrünnigkeit. Und dann lesen wir so viel Gnade in Kapitel 44, Vers 1. Nachdem Gott in Kapitel 43 ab Vers 22 das Volk in gewisser Weise angeklagt hat, Kapitel 44 ab Vers 1: Und nun höre, Jakob, mein Knecht, und du, Israel, den ich erwählt habe. Ich habe dich erwählt. Und dann lesen wir in Kapitel 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Hier offenbart sich Gott seinem Volk als einen Erlösenden, als einen Erlösergott und als einen treuen Gott. Denn er sagt: Ich habe dich erwählt. Du bist abtrünnig geworden. Du hast andere Götzen angefangen anzubeten. Du bist von mir abgewichen. Du hast mir keine Opfer mehr gebracht. Aber ich habe dich erwählt. Und ich habe dich erlöst. Und ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir ist kein Gott. Du wirst merken, und du hast gemerkt, alle Götzen, die du angebetet hast, sie waren tot. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der einzig wahre Gott. Ich bin der lebendige Gott, der spricht, der handelt. Ich habe dich erlöst. Außer mir ist kein Gott. Und mit dieser Bezeichnung offenbart sich Jesus hier Johannes und zeigt ihm in gewisser Weise auf: Ich bin der gnädige Gott, der dich, der dein Volk, der die Gemeinde erwählt hat. Außer mir gibt es keinen Gott. All die Götzenbilder, zur damaligen Zeit in besonderer Weise in der Antike, sind tote Götter. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der, der alles erschaffen hat, und ich bin der, der am Ende immer noch derselbe ist. Außer mir gibt es keinen Gott. Und Jesus sagt weiter: Ich bin der Lebendige. Auch das ist eine Bezeichnung, die wir im Alten Testament immer wieder finden, wenn Gott sich in gewisser Weise mit den Götzenbildern der Heiden vergleicht. Alles tote Götzenbilder. Sie können nicht sprechen, sie können nicht hören, sie können nicht handeln. Ich bin der lebendige Gott. Und das sagt in gewisser Weise aus, dass Jesus in sich selbst Leben hat. Er ist das Leben. Seine Natur ist Leben. Er ist nicht abhängig von irgendwas außerhalb von ihm, um zu existieren, um zu leben, sondern er ist das Leben. Und alles, was lebt, hat seine Existenz von ihm, der das Leben ist. Er ist der lebendige Gott. Und diese Bezeichnungen, mit denen sich Jesus hier offenbart, zeigen uns deutlich auf, dass er eins mit dem Vater ist. Dass der Vater und der Sohn eins sind. In Johannes Kapitel 5, Vers 26 sagt Jesus: Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Gott der Vater und Gott der Sohn sind eins. Gott der Vater und Gott der Sohn haben in sich selbst Leben. Und mit dieser Offenbarung tröstet Jesus seinen lieben Knecht Johannes und zeigt ihm auf: Ich bin immer noch der, der ich bin. Ich bin immer noch der, der ich im Alten Testament war, und ich bin immer noch der, den du auf dieser Erde kennengelernt hast. Ich bin der ich bin, und ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der, der gnädig ist. Ich bin der, der erwählt. Ich bin der, der lebendig ist. Ich bin es, der wirkt und der handelt in deinem Leben und im Leben der Gemeinde und im Leben meines Volkes. Und das tröstet Johannes. Aber Jesus geht weiter, und jetzt passiert in gewisser Weise etwas Paradoxes. Denn zunächst zeigt Jesus auf, dass er in sich selbst Leben hat: Ich bin der Lebendige. Und jetzt lesen wir Vers 18: Und ich war tot. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wenn Jesus hier sagt: Ich bin tot, im Urtext, also wörtlich heißt es hier, ich wurde tot, ich bin gekommen, um zu sterben in gewisser Weise, dann redet Jesus hier von seiner menschlichen Natur. Denn Gott kann nicht sterben. Gott ist in sich selbst Leben und Jesus Christus ist Gott und hat in sich selbst Leben. Aber als Mensch ist er wirklich gestorben. Er hat einen brutalen, einen grausamen, einen furchtbaren Tod erlitten. Er ist wirklich physisch gestorben am Kreuz von Golgatha. Er hat die Sünden der Welt getragen. Und der Zorn des Vaters ist über ihn ausgegossen wie eine unbarmherzige Flut. Und Jesus Christus hat den ganzen Kelch des Zornes Gottes getrunken. Und nachdem er den Zorn Gottes an seinem Leib lebendig wahrnehmbar erfahren hat, ist er physisch gestorben. Er hat den Geist in gewisser Weise aufgegeben. Es war kein Leben mehr in dem Menschen Jesus. Das sind historische Beweise. Ein römischer Soldat kam und wollte ihm die Beine brechen, aber weil er tot war und ein römischer Soldat konnte wohl einen Lebenden von einem Toten unterscheiden, hat ihm die Füße nicht gebrochen, sondern ihm mit einem Speer in die Seite gestochen. Und Jesus war tot und er wurde in ein Grab gelegt. Er war wirklich tot. Aber er sagt weiter, ich siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieses Wort siehe, liebe Geschwister, wenn wir das in der Bibel immer wieder lesen, dieses Wort siehe, ist ein Wort, das Staunen und Verwunderung hervorruft, Anbetung. Siehe, siehe, es ist etwas, was man kaum fassen kann. Ich war tot, ich wurde tot, aber siehe, Wunder über Wunder, Staunen über Staunen, Anbetung über Anbetung, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier ist ein anderes lebendig gemeint, wie in Vers 18. Denn wenn er in Vers 18 sagt, ich bin der Lebendige, dann spricht er von sich als Gott. Als Gott bin ich der ewig Lebendige, der in mir selbst existierende Gott. Hier spricht er von seiner menschlichen Natur. Ich bin lebendig als Mensch und lebe nun von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, Gott, Jesus als Gott, ist in sich Leben und Jesus als Mensch hat nun auch die Fülle des Lebens. Das heißt, der Gottmensch Jesus ist Leben und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Herrlichkeit. Und wir werden ihn sehen, den Gottmenschen Jesus, wie er dort verherrlicht ist. Und er wird von Ewigkeit zu Ewigkeit dort leben. Und weil Jesus Christus als Gottmensch Leben in sich selbst hat und von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, hat Jesus Christus die Macht und die Autorität, Leben zu geben. Jesus Christus hat die Macht, Menschen auf ewig in der Hölle einzusperren und Jesus hat die Macht, Menschen auf ewig Leben zu geben. Das ist, was er uns hier auch sagt, indem er sagt, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Der Tod ist der physische Tod. Und der Hades ist, so wie auch im Alten Testament, der Sheol, das Totenreich. Das heißt, wenn du stirbst, dann stirbt deine äußere Hülle. Dein Körper stirbt, wird begraben, verwest. Deine Seele kommt in den Totenreich, sofern du nicht wiedergeboren bist. Kommt in den Totenreich. Das heißt, auch wenn wir äußerlich sterben, wenn der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, äußerlich stirbt, seine Seele lebt weiter im Sheol, im Totenreich. Das heißt, Jesus sagt hier, ich habe die Schlüssel sowohl von der Macht des Todes als auch von dem Ort, wo die Toten hinkommen. Ich habe den Schlüssel dazu. Und in der Bibel haben wir viele Hinweise im Alten und auch im Neuen Testament darüber, dass der Eintritt des Todes oder auch der Eintritt in den Sheol, in den Hades, in den Totenreich, immer mit einem Tor verglichen wird, dass man durch ein Tor zum Tod oder in den Toten, das Totenreich hineinkommt. So lesen wir als Beispiel in Hiob 38, Vers 17, da fragt Gott Hiob, in Hiob 38, Vers 17, wurden die Pforten des Todes enthüllt und sahst du die Pforten des Todesschattens? Oder wir erinnern uns, wie Jesus Petrus und auch uns als Gemeinde verspricht in Matthäus 16, Vers 18. Und die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten des Hades. Das heißt, Pforten, Tore können geöffnet oder auch geschlossen werden durch einen Schlüssel. Und Jesus sagt, ich habe die Schlüssel, sowohl vom Tod als auch vom Totenreich. Das heißt, Jesus Christus ist der Einzige, der dich und mich retten kann vor dem Tod. Jesus Christus ist der Einzige, der dich und mich retten kann vor diesem Ort, vor diesem Scheol, vor diesem Hades, vor dem Totenreich, welches nur ein Vorhof der Hölle ist in gewisser Weise. Er kann dich und mich retten und bewahren. Jeder Mensch ausnahmslos steht ab dem Zeitpunkt der Empfängnis und vor allem ab dem Zeitpunkt der Geburt unter dem Fluch des Todes. Jeder von uns muss sterben. Ausnahmslos. Es gibt keinen Menschen, der nicht sterben wird. Und wie gesagt, unser Leib wird sterben, aber unsere Seele wird ewig weiterleben. Und Jesus Christus kann deine Seele vor dem Totenreich bewahren. Als Lazarus gestorben ist und seine Geschwister Maria und Martha weinten bitterlich und Jesus kam zu ihnen. Und dann lesen wir in Johannes 11, Vers 25. Übrigens, Lazarus ist hier physisch gestorben. Sein Körper wurde begraben in einer Höhle. Johannes 11, Vers 25 sagt Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus spricht hier nicht in erster Linie von dem physischen Tod. Wenn Jesus Christus nicht bald kommt, es könnte sein, dass jeder von uns stirbt, physisch. Aber wenn du und ich an ihn glauben, sind wir lebendig. Unsere Seele kommt nicht in den Hades, sondern unsere Seele wird direkt in seine Gegenwart transportiert und wir werden bei ihm sein. Und weil er in sich selbst Leben hat und Leben ist, und bei dem Zeitpunkt deiner Wiedergeburt kommt er durch den Heiligen Geist in dich hinein. Somit hast auch du in dir selbst Leben und wirst nicht sterben, selbst wenn du stirbst. Das zeigt uns, dass Jesus die Schlüssel des Todes und des Totenreichs hat. Er rettet uns. Er kann uns retten. Und er alleine hat die Macht. Wieso? Weil er den Tod geschmeckt hat. Weil er den Tod an seinem eigenen Körper geschmeckt hat. Und weil er sich selbst auferweckt hat. Somit hat er Macht über den Tod und über das Leben. Und er kann geben, wem er will, ewiges Leben. Und jeder, der zu ihm kommt, im Glauben an Jesus Christus und sagt, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du gestorben und auch verstanden bist und meine Sünde getragen hast. Und ich glaube an dich. Jeder, der glaubt, hat ewiges Leben. Wir sind Gefangene des Todes, wir sind gebunden. Und Jesus kann kommen und die Fesseln aufschließen, auf das wir Leben bekommen. Und das ist, was Jesus hier Johannes vermittelt. Und das ist auch der große Trost, liebe Geschwister, was wir durch die ganze Bibel sehen, die Auferstehung der Toten. Das ist der Trost der alttestamentlichen Gläubigen. Das ist der Trost der neutestamentlich Gläubigen. Das ist der Trost von dir und mir, dass wir wissen, dass unsere Geliebten, die vor uns da waren und gestorben sind im Herrn, sie werden auferstehen. Und auch wir, wenn wir sterben, wir haben diesen Trost, direkt bei Christus zu sein. Und eines Tages wird unser Leib wieder auferweckt werden und verherrlicht werden in die Gleichförmigkeit seines Leibes. Und das ist der Trost, den Jesus hier, Johannes und auch die Gemeinde den Gemeinden mitgeben will. Das ist also die zweite Reaktion gewesen. Jesus, nachdem Johannes voller Furcht zu Boden fiel, tröstet Jesus ihn durch eine sanfte Berührung, durch einen Zuspruch und durch die Offenbarung seiner Person. Und die dritte Reaktion ist dann, Jesus gibt ihm eine Botschaft, einen Auftrag. Das ist der dritte Punkt, die wichtige Botschaft Jesu. die furchteinflößende Erscheinung Jesu, die überwältigende Tröstung Jesu und die wichtige Botschaft von Jesus. Denn Jesus sagt hier zu Johannes: Schreibe nun das, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Hier haben wir den zweiten Auftrag, den Johannes von Jesus bekommt, aufzuschreiben, was er gesehen hat. In Kapitel 1, Vers 11 kam der erste Auftrag und jetzt wahrscheinlich etwas benebelt von der Vision, die er hatte, sagt Jesus ihn nochmal und erinnert ihn daran, schreibe jetzt das auf, was du gerade eben gesehen hast. Das heißt, die Vision. Schreibe das, was du gesehen hast. Den verherrlichten Jesus. Schreibe das, was ist. Und das, was ist, ist die Gegenwart. Das Zeitalter der Gemeinde. Kapitel 2 und 3. Die sieben Sendschreiben. Und dann schreibe auch das, was nach diesem geschehen wird. Das sind die Kapitel 4 bis 22. Das sind zukünftige Ereignisse, die noch ausstehen zu passieren. Und das ist, was Johannes hier aufschreiben soll. Wie hier haben wir in gewisser Weise eine ganz natürliche Gliederung. Mit Sicherheit, es gibt auch Theologen, die hier anderer Meinung sind, die Offenbarung etwas anders auslegen, welche sagen, dass die Kapitel 4 bis 22 schon jetzt aktuell passieren. Wir leben jetzt schon in diesen turbulenten Zeiten der Trübsal, in diesen 1000 Jahren. Aber für mich persönlich, und ich denke, das Wort Gottes spricht hier klar und deutlich, zeigt dieser Vers eine klare Struktur, eine klare Gliederung auf, wie wir die Offenbarung studieren und verstehen und lesen können, nämlich so, dass wir aktuell die Versammlung, das Zeitalter der Versammlung, dass das aktuell der Zeitpunkt ist, in dem wir uns befinden. Und ab Kapitel 4, so lesen wir zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 1, nachdem Johannes diese sieben Sendschreiben an die Gemeinden geschickt hat, lesen wir dann in Kapitel 4, Vers 1. Und nach diesem sah ich. Wir erinnern uns, Johannes soll schreiben, was ist, was er gesehen hat, was ist und was nach diesem geschehen soll. Und hier haben wir dann diesen Bruch in Kapitel 4, Vers 1. Jetzt sieht er, was nach diesem passiert, was nach dem Zeitalter der Gemeinde passiert, nämlich das Zukünftige. Wie eine große Trübsal über diese Erde kommt. Wie Gott seine Verheißung an seinem Volk Israel in Erfüllung bringt. Und wie Jesus Christus am Ende der Zeit den Teufel und sein Gefolge richten wird und den letzten Feind des Menschen, den Tod, auch ins Feuersee werfen wird und wo wir allesamt verherrlicht sein werden und auf der neuen Erde und dem neuen Himmel mit ihm gemeinsam regieren werden. Das ist, was noch passieren wird. Und das soll er den sieben Gemeinden schreiben. In gewisser Weise soll er ihnen schreiben. Schreibe, was du gesehen hast. Schreibe ihnen, dass ich mitten unter ihnen bin. Dass ich als ihr Mittler unter ihnen bin. Dass ich als ihr, dass ich läutere und reinige mitten in der Gemeinde. Dass ich sie richte. Dass ich sie aber auch bewahre. Dass ich sie durchtragen werde. Schreibe ihnen aber auch, was ist. Schreibe ihnen tröstende, aber auch ermahnende Worte. Schreibe ihnen, was sie gut machen, aber auch, was sie falsch machen, wo sie Korrektur brauchen. Und ermahne sie, dass sie bis zum Ende ausharren und den guten Kampf kämpfen. Und schreibe ihnen aber auch, was zukünftig passieren wird. Dass ich der treue Gott bin, dass ich meine Verheißung an Israel erfüllen werde. Schreibe ihnen, dass ich selbst den Teufel und die Dämonen richten werde und mein Königreich aufbauen werde. Schreibe ihnen all das, damit sie meine Zuverlässigkeit sehen. Schreibe ihnen all das, damit sie getröstet und ermutigt werden. Denn wir wissen, dass die Gemeinde damals durch Verfolgung gegangen ist. Und Jesus weiß, was seine Gemeinde braucht. Und das ist auch, was wir heute Abend davon lernen können, liebe Geschwister. Was wir abschließend mitnehmen können. Dass wir erstens in der Erkenntnis von Jesus Christus zunehmen. Das, was Johannes hier gesehen hat, war überwältigend. Und die Gegenwart dieses heiligen Gottes war überwältigend. Und je mehr Johannes Jesus gesehen hat, umso furchteinflößender war es für ihn. Das heißt, je mehr wir Christus erkennen, umso mehr wächst unsere Furcht, unsere Ehrfurcht, unsere Gottesfurcht vor ihm. Das ist das Erste. Und das bewirkt dann wiederum das Zweite. Je mehr wir ihn erkennen und je mehr wir in der Furcht Gottes wachsen, umso geborgener und sicherer werden wir in ihm sein. Sehen wir das? Diese Ehrfurcht auf der einen Seite und auf der anderen Seite gleichzeitig die Geborgenheit und Sicherheit, denn wir sehen seine Größe und seine Macht und dass er alles in seiner Hand hält. Und als Drittes können wir mitnehmen, Gott hält seine Versprechen, Gott ist zuverlässig. Was er sagt, das trifft mit Sicherheit ein. Und das ist das, was uns das Buch der Offenbarung, das Buch der letzten Dinge aufzeigt. Alle Verheißungen aus dem Alten Testament, die sich bisher noch nicht erfüllt haben am Volke Israel, werden sich noch erfüllen. Und somit können wir jede einzelne Verheißung aus dem Wort Gottes auch für uns mitnehmen. Gott ist treu und er wird seine Verheißung erfüllen. Ob an uns, als seiner Gemeinde oder an seinem Volk Israel. Und diese Worte sollen uns trösten. Möge der Heilige Geist dieses Wort aufgehen lassen. Amen.